Am Montag war ich mit dem Robin beim Kieferorthopäden und weil ich keine Spange habe, ich hätte sie vielleicht nötig, aber ich keine habe, bin ich ins Wartezimmer gegangen und habe mich direkt so bei den Zeitschriften rumgetrieben, denn ich liebe alles, was man lesen kann. Das ist einfach so. Und ich habe dann direkt geguckt, Gala, Bunte, Autozeitschriften, Heimwerkerzeitschriften und so weiter und so fort. Aber mein Blick fiel auf eine Zeitung, die heißt Kapital, ein Wirtschaftsmagazin. Und die Titelstory hat mich irgendwie angesprochen. Da hieß es, Top 40 under 40. Die Top 40 unter 40. Und das ist ein Preis, den dieses Magazin Kapital vergibt in Deutschland und mit dem es die 40 einflussreichsten Personen unter 40 Jahre auszeichnet. Die einflussreichsten und die erfolgreichsten. Ich habe euch da auch eine Auswahl mitgebracht von Namen. Wir sind ja neugierig. Ne? Könnt ihr uns das anschmeißen? Ihr könnt es uns nicht anschmeißen. Vielleicht wird es nachgeliefert. Da liest du dann, dass jemand ein Finanzvorstand, da ist jemand Managing Director in Europa, da ist jemand Planungschef und so weiter und so fort. Und dann guckst du, wie alt die sind. Da ist jemand 26. Es gab auch noch welche, die waren 23 oder so. Und du staunst, was man alles erreichen kann, bevor man 40 Jahre alt ist. Ein bisschen bist du erstaunt, dass du selbst nicht darin stehst und sagst, Mensch, was ist da los? Und ich habe auch irgendwie niemanden gefunden, der jetzt hier sitzt, sagt, also irgendwas ist da schiefgelaufen. Aber während ich so auch dann einzelne Geschichten gelesen habe von diesen Menschen, deren Namen da stehen, und so erfahren habe, dass die Elite-Universitäten besucht haben, dass die aus einflussreichen Familien kommen und dass die wirklich Kohle machen jeden Monat, da habe ich mir so gedacht, Mensch, haben die eigentlich die richtigen Fragen gestellt in dieser Zeitschrift? Die haben danach gefragt, wer erfolgreich ist und wer Einfluss hat. Aber ist es das wirklich, worauf es ankommt? Und ich habe mir gedacht, ich würde ganz andere Fragen stellen. Ich würde vielleicht zum Beispiel fragen, sag mal, die sind erfolgreich, aber geht es denen auch gut? Die sind erfolgreich, aber wie sehen ihre Beziehungen aus? Wie geht es ihrer Familie? Bleiben die auf der Strecke? Sind die vielleicht innerlich gerade am Ausbrennen, während sie so erfolgreich sind? Dann habe ich mich gefragt, sag mal, machen die ihren Job eigentlich so, dass von der Kohle, von dem Erfolg, den sie haben, auch was bei den Angestellten ankommt? Mit wem machen die eigentlich Geschäfte? Und wie gehen die mit den Ressourcen um, die wir in dieser Welt haben? Wie gehen die mit der Umwelt um? Prägen die eigentlich vernünftige Werte in ihrem Unternehmen? Tun die etwas Gutes für ihre Gesellschaft? Und wer bezahlt eigentlich für ihren Erfolg, habe ich mich gefragt. Sind das die Näherinnen in Bangladesch? Also man merkt, wenn man näher hinschaut, dann gibt es viele interessante Fragen, die das Bild auf eine Situation und auf so eine Top-40-Liste total verändern, okay? Es reicht nicht, dass wir uns das anschauen, was irgendwie vor unseren Augen ist. Das, was man uns ins Schaufenster packt. Wir müssen genauer hinschauen, was die Auswirkungen sind. Ich habe die Geschichte erlebt als Kind. Da bin ich mal an den Kühlschrank gegangen und ich wollte eine richtig leckere Milch trinken, schöne kalte Milch. Früher mochte ich das noch, heute würde ich das nie versuchen. Und ich hole die Milch raus, ich gieße sie in mein Glas, ich schaue sie an, sie sieht richtig gut aus. Und ich setze das Glas an und ich trinke und ich spuck direkt alles wieder auf den Küchenboden. Und die Milch war einfach sauer, ja. Aber das sah man ihr nicht an. Ich hätte vielleicht dran riechen sollen. Und das ist so ein Erlebnis, was ich ganz früh hatte, was mir sagt, es reicht nicht, dass ich nur die Dinge anschaue. Ich muss genauer hingucken. Ich muss rausfinden, was es wirklich mit diesen Sachen auf sich hat. Ein Bekannter von mir, ein Freund von mir, ist mal mit seinem Sohn zu Kentucky Fried Chicken gegangen, hat richtig schön Hühnchen frittiert und so weiter da gegessen und es hat richtig gut geschmeckt und es sah total lecker aus und sie hatten eine gute Zeit bis zu dem Moment, wo er seinen Sohn mit einer Salmonellenvergiftung ins Krankenhaus einliefern musste. Es sah so gut aus, aber irgendwo ist bei der Produktion was schiefgelaufen, oder? Es sind diese üblen Bakterien mit reingekommen und das Ganze war am Ende gar nicht mehr so feierlich. Wir sollten uns nicht von dem blenden lassen, was wir äußerlich sehen, sondern genauer hinschauen. Und ich glaube, das ist auch im Glauben so. Es ist wichtig, dass wir uns nicht irgendeinen Glauben verkaufen lassen, dass wir uns nicht irgendeinen Jesus verkaufen lassen, der von außen gut aussieht, sondern die Auswirkungen von diesem Glauben sollten auch so sein, wie sie in der Bibel beschrieben sind. Und das ist so ein bisschen, worum es heute geht. Wir wollen uns anschauen, was ist eigentlich das Original? Wofür steht Jesus wirklich? Und was ist nur eine billige Fälschung? Ich war ja mehrere Male in Litauen, das erzähle ich immer wieder, und da konntest du Schuhe kaufen von Adidasas und Nikes und von Pumas, ja, die immer einfach ein AS dran gehängt und dann haben sie dir das verkauft. Sehr günstig, sah auch nicht wirklich aus wie das Original, aber es war einfach eine billige Fälschung. Es gibt auch richtig gute Fälschungen und es sind trotzdem Fälschungen. Und da lohnt es sich genau hinzuschauen, auch beim Glauben. Und das ist mein erster Gedanke auch für heute Morgen. Finde das göttliche Original und entlarve die Fälschung. Ich trinke mal etwas. Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi sagt uns gleich Folgendes. Aber ich will noch mal kurz erwähnen, unsere Predigtserie heißt ja Stabile Freude. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir dem Original nachfolgen, Jesus nachfolgen und nicht einer billigen Fälschung. Denn sonst werden wir nie durch den Glauben eine stabile Freude in unserem Leben haben. Das ist so wichtig. Okay, jetzt gehen wir rein. Hütet euch vor den Hunden. So fängt er direkt steil an. Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Hunden waren ein richtiges Schimpfwort damals, okay? Hütet euch vor den bösen Arbeitern. Hütet euch vor den Zerschnittenen, was auch immer das bedeuten mag. Denn die Beschnittenen, denkt der Paulus, war ein Jude und er hat es hier auch mit irgendwelchen Juden zu tun und die hatten ja die Vorhaut beschnitten, das war ein wichtiges Zeichen ihrer Religiosität. Denn die Beschnittenen sind wir, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf irdische Vorzüge vertrauen. Paulus hatte in seinem ganzen Leben immer mit Fälschern zu tun. Menschen, die ihm nachgereist sind und die gute Botschaft von Jesus kaputt machen wollten in den Gemeinden. Und interessanterweise waren das ganz oft Judenchristen. Das heißt Juden, die wie er zum Glauben an Jesus gekommen sind. Aber die hatten nicht verstanden, dass Jesus wirklich das Zentrum von ihrem Glauben war, sondern sie haben sich eigentlich total was eingebildet darauf, dass sie Juden waren. Wir gehören zum Volk Gottes von Geburt her und wir befolgen das Gesetz und wir machen dies und das, was schon Mose gesagt hat. Und das ist doch eigentlich zentral. Jesus ist gut, aber ihr müsst das andere auch noch haben. Und Paulus war mit denen immer richtig aggressiv und sagt, nein, ihr macht alles kaputt. Denn Jesus hat uns etwas gebracht, was ganz anders ist. Ich gehe mal die einzelnen Punkte mit uns durch. Paulus fängt an und sagt, hütet euch vor den Hunden. So nennt er seine Gegner. Abgefahren. Und was er damit meint, Hund ist erstmal was Unreines, was Dreckiges. Ja? Und Hunde werden mehrere Male auch im Alten Testament erwähnt, auch in Bezug auf Menschen. Und es ist immer damit gemeint, das sind Leute, die fromm daherkommen, aber wenn du näher drauf schaust, sind es ganz üble Halunken. Sind es Menschen, die Leute kaputt machen, statt sie in die Freiheit zu führen. Mit einem frommen Gesicht stechen sie dir das Messer in den Rücken. Das ist so ein bisschen das, was da ist. Die benutzen ihre fromme Maske als Tarnung, um Menschen auszubeuten. Und Paulus sagt, so sind die. Und wenn ihr Menschen trefft, die so sind, oder wenn ihr Kirchen trefft oder einen Glauben seht, der so ist, dann dürft ihr wissen, das ist nicht das Original. Das ist nicht, wie Jesus ist. Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte, nicht der gute Kapitalist oder so. Und das finde ich einen total wichtigen Gedanken. Ich will dir ein Bild dafür mitgeben. Denk an eine Herde mit Schafen. Weißt du, diese Hunde, die geben sich als Schäferhunde aus, aber in Wirklichkeit sind es Wölfe. Die belügen dich im Namen der Wahrheit und verprügeln dich mit einem Liebeslied auf den Lippen. Das sind Hunde. Dann geht Paulus weiter und er nennt sie dann auch die bösen Arbeiter. Und die bösen Arbeiter, die Arbeiter sind eigentlich bei Paulus immer diejenigen, die Botschaft von Jesus verbreiten in der ganzen Welt. Also er hätte sich auch Arbeiter genannt. Das wären heute die Geistlichen, okay? Die geistlichen Leiter, die Ältesten einer Gemeinde, die Pfarrer, die Priester, die Prediger und so weiter. Und er sagt, die sind aber böse Arbeiter. Und was meint er damit? Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Er hat immer so einen Schwerpunkt. Er sagt, einerseits sind das Selbstdarsteller. Die stellen gar nicht Jesus in den Mittelpunkt, die bauen Jesus nicht eine Bühne, sondern die reden von Jesus, aber in Wirklichkeit werden sie immer größer und immer wichtiger dabei und immer einflussreicher und immer mächtiger und sie predigen sich sogar die Taschen voll. Das ist, was Paulus über sie sagt. Und das, sagt Paulus, ist absolut eine Fälschung, das ist ungöttlich. Ich lese da euch einige Verse aus Römer Kapitel 16, ab Vers 17. Da redet Paulus von denselben Menschen und er sagt: Nun möchte ich euch, liebe Brüder, noch einmal vor solchen Leuten warnen, die die Gemeinde spalten. Böse Arbeiter, die schenken keine Einheit, sondern die machen die Gemeinde kaputt. Die die Gemeinde spalten und den Glauben anderer erschüttern, denn sie lehren euch etwas anderes als das, was ihr gelernt habt. Haltet euch von ihnen fern. Solche Menschen dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern verfolgen nur ihre persönlichen Interessen. Mit beeindruckenden Reden und mitreißenden Worten betrügen sie ahnungslose Menschen. Das heißt nicht, dass man nicht gut reden darf, aber die Frage ist, wofür gebraucht man das? Um Jesus groß zu machen oder um sich einen Vorteil zu verschaffen? Und Paulus sagt, das sind böse Arbeiter. In 2. Timotheus 2, Vers 15 und folgende sagt uns Paulus, das sind Leute, die vernachlässigen das Zentrum. Es geht eigentlich um Jesus im Glauben und die reden immer von irgendwelchen Nebensächlichkeiten. Die beschäftigen sich mit Randthemen und machen die zum Mittelpunkt und damit machen sie die Gemeinde kaputt. Sie verunsichern Menschen, sie streiten sich ständig über Dinge. Diese bösen Arbeiter, die schaffen keine Einheit, keine Freundschaften, sondern die trennen Menschen voneinander. Dann nennt Paulus sie noch die Zerschnittenen. Und jetzt wird es wirklich lustig. Das ist ein Wortspiel im Griechischen. Beschnittenen und Zerschnittenen. Das ist fast das gleiche Wort. Paulus ändert quasi nur die erste Silbe. Und ihr wisst das ja, Juden haben sich eben die Vorhaut beschneiden lassen sollen nach dem Gesetz am 8. Tag. Ja, das ist, was Gott durch Mose dem Volk Israel gesagt hatte. Aber das ist den Juden so wichtig geworden. Dieses äußere Ritual ist ihnen alles geworden. Ja? Auch wenn du Jude werden wolltest, das Wichtigste war, dass man Schnippschnapp gemacht hat. Und was sonst in deinem Leben sich verändert hat oder nicht, das war gar nicht so wichtig. Und Paulus sagt, ihr habt ja wohl gar nichts begriffen. So war das nie gemeint. So hat Gott das nie gedacht. Man gehört doch nicht zu Gott wegen irgendeinem Ritual. Man gehört doch nicht zu Gott, weil es irgendwo vielleicht in einer Geburtsurkunde steht. Du gehörst doch nicht zu Gott, weil du irgendwann mal in den Taufbecken gesprungen bist oder irgendein Pfarrer dich mit ein paar Tropfen Wasser bespritzt hat. Du gehörst doch nicht mal zu Gott, weil du mal ein bestimmtes Gebet gesprochen hast. Nein, Paulus sagt, dazu gehört mehr. Und auch im Alten Testament wurde das schon so gesagt. Hesekiel sagt zum Beispiel, ihr redet immer von der Beschneidung eures Körpers, aber Gott möchte, dass eure Herzen beschnitten werden. Mit anderen Worten, Gott möchte unser Leben verändern. Und das Herz ist in der Bibel immer das Persönlichkeitszentrum. Und Gott möchte unser ganzes Leben verwandeln, indem er die Mitte von unserem Persönlichkeitszentrum wird. Das ist, was Paulus sagt. Und wenn die das eine vernachlässigen, nämlich das, worauf es wirklich ankommt, die Beschneidung des Herzens, dann sind das nur die Zerschnittenen, nicht die Beschnittenen. Die haben halt ein bisschen rumgeschnippelt, aber das hat überhaupt keine Bedeutung für Gott. Das interessiert ihn gar nicht. Die sind deswegen überhaupt nicht seine Kinder. Und jetzt kommen wir zum Original. Und das sagt Paulus eben zu der Gemeinde in Philippi. Und interessanterweise, die meisten Leute in der Gemeinde in Philippi waren keine Juden, bevor sie zum Glauben an Jesus gekommen sind. Es waren einfach irgendwelche Leute, die aus anderen Religionen oder die vielleicht gar keinen Gott hatten, Jesus kennengelernt haben. Und Paulus nennt die jetzt plötzlich die Beschnittenen. Er sagt, denn die Beschnittenen sind wir, ich und ihr. Und ich meine, er war wirklich beschnitten, weil er auch Jude war, aber die nicht. Aber er sagt, doch, ihr seid die Beschnittenen. Warum? Weil er eben sagt, es kommt auf die Beschneidung des Herzens an. Ich will dir das erklären mit einem Bild vom Flugzeug, okay? Ich habe ein schönes Bild vom Cockpit mitgebracht. Jesus möchte nicht irgendeinen Platz in deinem Flugzeug, irgendwo hinten. Jesus interessiert sich brennend für einen Platz im Cockpit. Der möchte mit dir den Kurs festlegen. Der möchte bestimmen, wo es lang geht. Der möchte in jedem Bereich deines Lebens mitreden. Der möchte dich komplett verändern. Weißt du, der möchte nicht hinten mit dir, neben dir sitzen, egal ob in der Economy Class oder in der Business Class, und dich so ein bisschen beraten. Hä, wie wär's? Willst du dem Piloten nicht sagen, wir fliegen mal dahin und so? Und du überlegst dann, ja, Jesus, wenn es mir passt, vielleicht, aber naja, vielleicht ändere ich den Kurs mal so grob, dass wir so ein bisschen in deine Richtung fliegen, zumindest für eine Zeit. Jesus interessiert sich für den Pilotensessel in deinem Leben. Und das ist diese Beschneidung des Herzens. Weißt du, und wenn dein Herz beschnitten ist und Jesus als Folge dessen in deinem Cockpit sitzt und dein Leben bestimmt, dann braucht es diese Beschneidung der Vorhaut nicht mehr. Jesus braucht dann den Platz hinten im Flugzeug nicht mehr, weil er sitzt ja da, wo er wirklich sitzen möchte. Und das hat Paulus versucht, den Leuten zu erklären. Er gibt dann noch einige Gedanken weiter, wie man das Original wirklich erkennt. Und er sagt zum Beispiel, wir dienen im Geist Gottes. Original und Fälschung kann man daran unterscheiden, ob Gott wirklich im Leben von Menschen wohnt oder nicht. Weißt du, ob unser Glaube lebendig ist, ob Gott Lebensveränderung zu uns bringt und in uns auslöst. Der Heilige Geist in uns, der schenkt uns einen neuen Charakter, eine neue Art, mit Menschen umzugehen, eine neue Art zu arbeiten, eine neue Art, Familie zu leben. Da geschieht Veränderung, weil der lebendige Gott durch seinen Heiligen Geist plötzlich in uns wohnt. Und noch was, unser Leben wird auch übernatürlich. Unsere Gebete fangen an, Kraft zu bekommen. Wenn wir von Jesus reden, dann wird das überzeugend, weil Menschen merken, boah, in dem oder in ihr, da lebt das ja wirklich. Das sind keine Schwätzer. Und es heißt auch im Neuen Testament, diejenigen, in denen Gottes Geist wohnt, denen gibt der Geist Gottes auch Gaben. Da können sie zum Beispiel plötzlich in das Leben von Menschen hineinreden, weil Gott ihnen Gedanken gibt, die diesen Menschen helfen. Sie bekommen plötzlich einen ganz starken Glauben für herausfordernde Situationen. Sie dürfen sogar mit kranken Menschen beten und erleben immer wieder mal Heilung. Wie abgefahren ist das denn? Ich will dir da ein kleines Beispiel sagen, wie ich das jetzt erlebt habe. Gestern war ich zum Predigen in Crailsheim und ich saß vorher noch mit meiner Gitarre zu Hause und ich habe einfach Gott selber groß gemacht und ihn nochmal eingeladen, zu mir zu reden. Einfach für diesen Abendgottesdienst. Und dann sagt mir Gott etwas Bestimmtes, dass ich einen Menschen treffen werde an diesem Abend und dass in dem Leben eine große Veränderung bevorsteht von diesem Menschen und dass ich ihm darauf vorbereiten soll. Und dann hat mir Gott noch ein, zwei Sätze gesagt, die ich dieser Person sagen sollte. Und während ich so gebetet habe, ist sogar ein Gesicht vor meinen Augen aufgetaucht von einer bestimmten Person, die ich dort in Crailsheim kenne. Ich kenne da nicht viele, aber einige kenne ich. Und dachte ich so, okay, ja, interessant. Habe ich gesagt, gut Gott, wenn sich das ergibt, ich werde das irgendwie ansprechen. Dann bin ich losgefahren und kam dort an und Leute getroffen und wir haben den Gottesdienst gehabt. Ich habe gepredigt, habe mit Menschen gebetet. Und ich habe das alles komplett vergessen, was Gott dazu mir gesagt hat. Ich habe es einfach nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und irgendwann stehe ich da und dann kommt genau die Person, die ich vorher in der Gebetszeit gesehen habe, zu mir und bittet mich um Gebet. Und sie kommt mit einer ganz bestimmten Frage auch zu mir. Hey, das und das und ich weiß nicht und so weiter. Und ich konnte genau passend das weitergeben, was Gott zu ihr sagen wollte. Das war eine junge Frau. Und ich habe den Nagel auf den Kopf getroffen mit diesen Worten. Weißt du, das ist, was der Heilige Geist tut im Leben von uns. Er macht unser Leben übernatürlich. Er schenkt uns übernatürliche Auswirkungen. Das fühlt sich nicht immer übernatürlich an. Das sind keine besonderen körperlichen Reaktionen, die da immer passieren und so. Einfach Dinge, dass du merkst, ich tue etwas und der Heilige Geist belebt das und es hat Auswirkungen. Wow, spannend. Dann beim Original ist es auch so, dass wir Jesus feiern. Es heißt hier, wir rühmen uns in Christus Jesus. Und das ist so wichtig. Wir feiern, was Jesus für uns getan hat als Christen und nicht, was wir in seinen Augen irgendwie geleistet hätten. Weißt du, die Gemeinde darf nie, nie, nie zu so einer geistlichen Mensa-Organisation verkommen. Mensa, das ist ein Verein für Hochbegabte auf der ganzen Welt. Und wenn du dort Mitglied werden möchtest, dann musst du einen IQ von mindestens 130 haben und wärst damit intelligenter als 98% der Deutschen und der ganzen Weltbevölkerung. Und nur dann kommst du da rein. Die Gemeinde darf niemals so eine Gemeinschaft sein. Keine Gemeinschaft von Leuten, die sagt, hey, wir sind so genial, wir sind so viel besser als alle anderen da draußen. Kein Wunder, dass Gott Ja zu uns sagt. Das ist absolut nicht der Fall. Wir dürfen uns nicht hinstellen und sagen, naja, wir als Christen, weil wir eben eine viel bessere Ehe leben als all die anderen, die sich alle scheiden lassen und überhaupt. Deswegen liebt Gott uns. Und weil wir in der Schule und im Job, weil wir noch gut sind, weil wir noch gelernt haben zu arbeiten, weil wir fleißig sind, deswegen liebt uns Gott. Hey, und weil wir unsere Kinder alle viel besser erzogen haben, was by the way wahrscheinlich sowieso nicht so ist, deswegen sind wir einfach gut. Oder dann auch so Gedanken, hey, weil wir keinen Sex vor der Ehe hatten, sind wir echt was Besseres und so. Nein, es stimmt. Gott gibt uns einen neuen Lebensstil und er hebt sich auf jeden Fall auch ab von dem, was in der Welt so gelebt wird. Aber wir dürfen niemals anfangen, uns etwas darauf einzubilden. Sondern wir dürfen nur anfangen, Jesus zu feiern, dass er den Unterschied in unserem Leben macht. Wir sind dankbar für das, was Jesus getan hat, für das, was er jetzt tut und für das, was er uns in Zukunft schenken wird. Das ist der Punkt. Wir sind Dankgeber und keine Angeber. Und das ist auch der letzte Gedanke von Paulus. Wir vertrauen nicht auf irdische Vorzüge. Wir geben nicht mit dem an, was wir als Menschen erreicht haben, sondern wir geben zu, dass wir in Gottes Augen nichts erreicht haben, was uns für sein Reich fit machen würde. Wie gut wir auch immer sind, für Gottes Reich als Eintrittskarte würde das nie reichen. Dass man Gottes Kind wird, das kann man nur geschenkt bekommen durch Gnade. Deswegen ist Jesus gestorben, weil keiner gut genug war. Weil jeder von uns Menschen verletzt hat, gelogen hat, betrogen hat, weil jeder von uns stolz war, weil jeder von uns Hassgedanken in seinem Herzen hatte, weil wir an ganz vielen Stellen nie nach Gott gefragt haben. Keiner ist gut genug für uns. Ich sage es euch nochmal mit einem kleinen Bild. Ich denke, wir kennen fast alle Cristiano Ronaldo, den besten Fußballer auf diesem Planeten. Ne? Hab's vorhin schon gesagt, nicht unbedingt der bescheidenste Mensch, aber Fußball spielen kann er wirklich. Ja? Und jetzt stell dir vor, der führt ein Gespräch mit Gott und sagt, Gott, ich will in die himmlische Nationalmannschaft. Und ganz ehrlich, wenn ich deine Gurkentruppe anschaue, würde ich auch sagen, du brauchst mich. Und du solltest mir unbedingt 300 Millionen Ablösesumme zahlen, damit ich für dich kicke. Und ehrlich gesagt, es ist immer noch ein Schnäppchen, wenn du mich für den Betrag kriegen kannst. Und ich stelle mir vor, wie Gott ihn anlächelt und sagt, Cristiano, also alles hast du nicht durchschaut. Wer hat dir denn dein Talent gegeben? Wer hat dir deine Gesundheit bis jetzt erhalten? Wer hat denn dafür gesorgt, dass du in einer Umgebung aufwächst, wo Menschen dein Talent erkennen und du gefördert wirst? Wer hat dafür gesorgt, dass du bis jetzt noch nie dauerhaft, also Verletzungen irgendwo erlitten hast, die dich unfähig machen, in Zukunft Fußball zu spielen? Und dann würde er sagen, guck mal, Cristiano, ich habe hier so einen kleinen Stein. Ich könnte aus diesem Stein einen Fußballer machen, der besser, dreimal besser ist als du. Und das ist der Gedanke. Wir wollen nicht diese Haltung haben, dass wir irgendwie Gott beeindruckt hätten mit unserem Lebensstil, sondern wir wollen dankbar sein, dass Gott uns angenommen hat und dass er in uns Veränderungen bewirkt. Ich habe dir den Tweet des Tages mitgebracht. Ich bin nicht bei Twitter, aber vielleicht möchtest du das heraushauen. Wir geben an, was uns geschenkt wurde, anstatt anzugeben, was wir erreicht haben. Top 40 under 40, Top 40 unter 40, darum geht es gar nicht. Das ist gar nicht wichtig. Sondern was Jesus in unserem Leben tut, das ist genial. Und mit diesem Gedanken möchte ich dich einladen, und das ist mein letzter Punkt, dass du Erfolg ab sofort nur noch auf eine göttliche Art und Weise definierst. Und jetzt fängt Paulus an, richtig vom Leder zu ziehen. Er sagt jetzt hier, Freunde, obwohl ich mein Vertrauen auch auf irdische Vorzüge setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könnte auf irdische Vorzüge vertrauen, so könnte ich es noch mehr. Mit anderen Worten, er sagt, hey, wenn ihr denkt, ihr habt was geleistet, er redet jetzt so mit seinen Gegnern, dann sage ich euch, ich habe weit mehr geleistet. Nach all ihren Definitionen von Erfolg, da wäre ich weit erfolgreicher als sie. Und dann zählt er ein paar Dinge auf. Er sagt, hey, die bilden sich was ein, dass sie Juden sind. Jetzt sage ich euch mal ein paar Takte, okay? Er sagt, Freunde, ich wurde am 8. Tag beschnitten. Erste Möglichkeit, die es gab, haben meine Eltern mich in den Tempel getragen und ich wurde von den Leviten beschnitten, wie es Sitte ist. Ich bin aus Israels Geschlecht. Hey, ich habe einen Stammbaum, der reicht 100 Jahre zurück. Immer Juden, immer fromme Leute. Ich komme aus einer richtig angesehenen Familie. Ich bin ein Hebräer von Hebräern. Damit meint er, ich bin nicht nur Jude, sondern ich habe wirklich wie ein Jude gelebt. Ich bin mit meiner Religion aufgewachsen. Meine Familie hat es gelebt. Hey, Freunde, wir haben die jüdische Kultur gepflegt. Und nicht nur das, wir haben auch die Sprache noch gesprochen. Das wissen ja viele Leute gar nicht. Damals, zur Zeit von Jesus, haben die meisten Menschen konnten gar nicht mehr Hebräisch. Das konnten eigentlich nur noch die Gebildeten. Und dann haben sie sich was eingebildet und Paulus sagt, hey, mein Freund, ich könnte euch fließend hier direkt die Tora zitieren. Ich könnte fließend mit euch auf dem im guten alten Hebräisch reden. Ich bin noch aus einer Familie, die es richtig ernst meint. Und dann geht er weiter und er sagt, nach dem Gesetz bin ich ein Pharisäer. Mit anderen Worten, ich gehöre zu der Elite-Truppe der Nachfolger Gottes, die es in unserem Land gibt. Ich bin einer, der es richtig ernst meint, damit Gott zu folgen. Und dann geht er weiter und ich sage, ich hatte so viel Eifer, ich habe die Kirche verfolgt. Ach, diese Jesus-Sekte, die da entstanden ist. Ich habe sie gehasst als guter Jude. Und ich habe Truppen zusammengetrommelt und wir haben versucht, die aufzustöbern, wo die sind, die Christen, und die ins Gefängnis zu bringen. Ich war so eifrig für meinen Gott. Das fand er als was Positives damals. Ja? Und dann sagt er, gemessen an der Gerechtigkeit, die im Gesetz gefordert ist, und ich weiß nicht, ob ihr mal das Alte Testament gelesen habt, es ist schon eine Menge, die da gefordert ist. Und Paulus meinte sogar noch als Pharisäer, dass es außenrum noch eine ganze Menge Vorschriften gab, die er noch zusätzlich gehalten hat. Und er sagt, gemessen an dem allem habe ich keinen Fehler gemacht. Und ich meine, weißt du, wenn Paulus das sagt, dann meint er, ihr könnt meine Leute fragen, die mich kennen. Ihr könnt überall fragen, in der Nachbarschaft. Überall fragen, wo Menschen mich kennen. Ich bin untadelig nach dem Gesetz. Nach diesen äußeren Dingen, die euch so wichtig sind, habe ich alles korrekt gemacht. Wow, das ist, was Paulus sagt. Er sagt, hey, Top 40, Under 40, ich wäre nicht nur dabei gewesen, ich wäre auf Platz 1 gewesen. Er sagt das sogar an einer anderen Stelle im Galaterbrief. Er sagt, ich habe alle meine Altersgenossen übertroffen. Das war Paulus. Aber jetzt geht er weiter und er sagt, aber es gab einen Moment in meinem Leben, wo diese Dinge mir plötzlich nicht mehr wichtig waren. Hey, ich habe so eine Karriere gemacht, von der andere nur träumen, aber es gab plötzlich einen Moment, da ist mir das alles wertlos vorgekommen. Das lesen wir hier. Doch was mir ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, noch mehr, ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil die Erkenntnis Christi Jesu, dass man ihn kennenlernt, dass man eine Beziehung mit ihm hat, meines Herrn alles überragt. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und ich halte es alles für Mist, für Kot, für Dreck wörtlich, um Christus zu gewinnen und in ihm erfunden zu werden. Nicht meine Gerechtigkeit will ich haben. Jetzt hat er gemerkt, nämlich bei näherem Hingucken bin ich gar nicht so gerecht. Ich habe zwar äußerlich alles gemacht, was ich sollte, aber innerlich war eine Menge Hass auf Menschen. Innerlich waren eine Menge dreckige Gedanken. Innerlich war eine Menge Überheblichkeit und Stolz. Ich habe gemerkt, es ist vor Gott keine Gerechtigkeit. Menschen mag das beeindrucken, Gott beeindruckt es null. Und deswegen sagt er, will ich jene Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus kommt, die Gerechtigkeit, die Gott schenkt aufgrund des Glaubens. Dass man sich beschenken lässt, weil man sagt, der Einzige, der vollkommen gelebt hat, ist der Sohn Gottes, Jesus. Und er hat meine Unvollkommenheit, meine Schuld, meine Eigensinnigkeit, mein Stolz, meine Vergangenheit, alles, was mich gebunden und geknechtet hat, er hat ans Kreuz getragen. Und Glauben heißt, ich vertraue dem, was Jesus für mich getan hat. Ich tauche nur von Gott auf und sage, Gott, das Einzige, was ich habe, ist das, was dein Sohn für mich getan hat. Und das ist auch die einzige Art, wie Gott Ja zu dir sagt. Nur wenn du dich auf meinen Sohn berufst, sagt Gott zu dir, auf meinen Sohn Jesus, auf das größte Geschenk, was ich der Menschheit gemacht habe, nur dann kann ich dich annehmen. Wenn du an dem größten Geschenk, was ich gemacht habe, vorbeigehst, dann gehst du an mir vorbei. Und Paulus wusste, dass das die Wahrheit war. Weißt du, für Paulus war das, ja, wie das, was ein Kaufmann vielleicht erlebt. Das Bild will ich dir hier geben. Denn Paulus redet ja auch so. Er redet von Gewinn und er redet von Verlust. Das ist wirklich Kaufmannssprache. Und er sagt, hey, mein Leben war wie ein dicker, fetter Goldbarren, der hier auf meiner rechten Hand lag. Ich habe leider keinen Goldbarren gefunden zu Hause. Schade, aber damit muss ich leben, ja. Ich habe wirklich was geleistet. Ich habe was vorzuweisen. Ich habe Erfolg. Ich bin jemand in den Augen der Menschen. Aber er sagt, plötzlich kam jemand zu mir, ein Händler, und er hat mir ein Produkt angeboten. Das war so begehrenswert, so schön. Das, was Jesus für mich getan hat und das, was er in mir tun kann. Dass er sogar seinen Heiligen Geist, die Gegenwart Gottes in mir wirken lassen möchte. Dass ich komplett verändert werde. Dass ich mein Leben übernatürlich und ewig wird. Ich habe das gesehen und plötzlich habe ich diesen Goldbarren angeschaut und er wurde vor meinen Augen zu einem Haufen Kot, zu einem Haufen Dreck, zu einem Haufen Mist. Ich habe das dem Händler ins Gesicht geworfen und sagte, bitte nimm es, nimm alles, was ich bis jetzt erreicht habe, wenn ich nur diesen Jesus haben kann. Weltwirtschaftskrise 1920er Jahre, ich habe noch ein paar Zahlen rausgesucht. Da wurde etwas, was sehr wertvoll war, nämlich Geld. Und wenn man viel Geld hatte, plötzlich völlig wertlos. Man konnte damit nichts mehr anfangen. Oder man brauchte sehr, sehr viel, um noch etwas damit anfangen zu können. Am 2. Dezember 1923 kostete ein Ei 320 Milliarden Reichsmark. Besonders schön finde ich auch den letzten Wert. Ein Dollar entsprach 4,21 Millionen Reichsmark. Spannend, wenn du Geld wechseln wollen würdest, um nach Amerika zu fliegen. Ne? Aber das mal nur so nebenbei. Und wir können noch ein paar andere Bilder nehmen. Hier oben zwei Männer, die Geld in Kisten aufgestapelt haben und bereit sind, für Lungen vom Schwein oder vom Rind 50.000 Mark auszugeben. Hauptsache, ich habe irgendwas zu beißen. Das Geld war nichts mehr wert und irgendwas, auch wenn es nicht wirklich was zu essen war, sondern man vielleicht nur das bisschen schmecken konnte, das war ihnen plötzlich unfassbar viel wert. Und für einen Knochen 3.000 Mark. Wenn das jemand machen möchte, ich besorge dir Knochen, so viel du willst. Hey, Kinder haben plötzlich mit Geld gespielt wie mit Bauklötzen, weil es hatte keine Bedeutung mehr. Das Geld wurde mit Schubkarren zum Supermarkt geschoben und die Leute haben damit eingekauft, weil die brauchten so viel. Und das finde ich absolut spannend und das trifft so ziemlich das, was Paulus sagen möchte. Wenn du Jesus wirklich kennenlernst, dann wird dir dein eigenes Leben und deine eigene Leistung und dein eigener Stolz plötzlich völlig unwichtig. Du glaubst nicht mehr, dass es wichtig ist, Menschen zu beeindrucken, sondern du möchtest nur noch Gott gefallen, du möchtest nur noch zu Jesus gehören, du möchtest nur noch das tun, was er in deinem Leben tun möchte. Du möchtest seine Prioritäten über deine eigenen stellen, du möchtest seine guten Gedanken, die er in seinem Wort aufgeschrieben hat, du möchtest sie umsetzen, weil du begriffen hast, wie wertvoll das ist, wie sehr das dein Leben bereichert. Du denkst nicht mehr, dass du es besser weißt als Gott, was gut ist. Du denkst nicht mehr, dass es eine Last ist, Gott nachzufolgen und dass Gott derjenige ist, der dich nur beraubt und der dich nur knechtet und wie so ein Sklave hält. Du verstehst plötzlich, da wo Gott mich hinführt, ist die Freiheit. Und das ist doch genial. Die Band darf auf die Bühne gehen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ich wünsche mir so für unsere Kirche und für dich ganz persönlich, dass du so wie Paulus von diesem Schatz geprägt wirst, den er in Jesus hatte. Dass du so begeistert bist von dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Dass das abstrahlt in deinen Arbeitsplatz, an die Uni, an deine Ausbildung, in deine Schule, in deine Familie, in deine Nachbarschaft, dass Menschen merken, was ist mit ihm los? Er hat so eine Freude, so eine stabile Freude. Er hat irgendetwas in seinem Leben. Er setzt die Prioritäten so anders. Ich suche irgendwie danach, in die Top 40, unter 40 zu kommen. Er macht das nicht, aber ihm geht es gut. Er blüht und ich habe alles und ich blühe trotzdem nicht. Was ist los? Dass Menschen fragend werden wegen dem, was bei dir da ist. Und dass du diese stabile Freude in deinem Leben entwickelst, weil Jesus durch seinen Heiligen Geist in dir lebt. Das wünsche ich dir von Herzen. Und als erstes möchte ich uns kurz einladen, dass wir die Augen schließen. Und ich möchte fragen, ob auch heute jemand von Jesus berührt worden ist und erkannt hat, dass es wertvoller und begehrenswerter ist, Jesus nachzufolgen, als alles andere, wonach du dich bis jetzt gesehnt hast. Ich möchte fragen, ob jemand da ist, der der heute Morgen verstanden hat, dass Jesus für seine Schuld gestorben ist. Jesus für dein Versagen gestorben ist. Jesus für das gestorben ist, was dich kaputt macht und dich daraus befreien möchte. Aus irgendwelchen seltsamen Gedanken, aus einem negativen Selbstwert, aus Süchten. Ich möchte fragen, ob jemand da ist, der echte Freiheit finden möchte, die nichts damit zu tun hat, was du hast und wer du bist in den Augen von Menschen. Und wenn du da bist und sagst, ich möchte heute diesen Jesus in mein Herz einladen, dass er auch mein Herz beschneidet, dass er in meinem Cockpit sitzt von nun an, dann lade ich dich ein, dass du einfach kurz als ein Zeichen für mich und auch für Gott selbst, für Jesus, deine Hand hebst und sagst, Jesus, ich will dich. Jesus, ich will zu dir gehören. Komm, du darfst es gerade in diesem Moment tun. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann heb einfach kurz deine Hand. Gut, und ansonsten bete ich einfach. Jesus, ich danke dir, dass du das Wertvollste bist, was ich in meinem Leben gefunden habe, Herr. Ich danke dir, dass du mich so unfassbar reich beschenkst, Herr. Mir so eine Sicherheit und eine Ruhe gibst, egal was in meinem Leben stattfindet. Egal, ob ich gerade erfolgreich bin oder versage. Ich bin immer gewertschätzt. Ich bin immer gehalten. Ich bin immer geliebt. Und mir wird immer wieder vergeben. Oh Herr, ich danke dir. Das ist mehr als alles andere, Herr. Mehr als alles andere. Und ich bete, dass du diese Freude über das, was du uns schenkst, Herr, ganz neu in unsere Herzen bringst, in diesem Moment durch deinen Heiligen Geist, dass du uns lebendig machst, Herr, wo wir tot sind, wo wir traurig sind, wo wir gebunden sind. Herr Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst mit Freiheit. Ich bete, dass du jetzt kommst und auch Ketten sprengst in unserem Leben, Herr, dass du Depressionen durchbrichst, Herr Jesus. Herr, dass du falsche Prioritäten durchbrichst, Herr Jesus. Dass du falsche Ziele, Herr Jesus, wegnimmst und wir anfangen, Herr Jesus, das Leben zu leben, das es wirklich wert ist, gelebt zu werden. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.